Erstmal möchte ich euch erstmal begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr werdet es nicht bereuen, sagen wir es mal so. Ja, ich hatte letzte Woche schon die Gelegenheit, einen ersten Einblick zu bekommen, wie es ist, hier vorne zu stehen. Und ich muss sagen, es ist schön, aber es ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, sage ich jetzt mal. Das ist schon etwas, was einem tagelang, wochenlang auch beschäftigt, sobald man hört, vor allem wenn man das erste Mal macht, dass man jetzt hier vorne stehen soll, darf, wie auch immer, dann ist es schon etwas, was einem tatsächlich beschäftigt, sag ich mal. Und mal mehr und mal weniger beschäftigt und auch immer mal wieder irgendwie in deinem Kopf hervorscheint. Und das war erstmal, als ich das gehört habe, dass ich predigen soll, war ich auf jeden Fall auch dankbar für die Gelegenheit. Dann war aber gleich das nächste Thema: Was habe ich denn zu erzählen? Was soll ich denn sagen? Das ist gar nicht so einfach für mich, da irgendein spezielles Thema zu suchen. Und nach langen Hin und Her und mehreren Umentscheidungen habe ich mir einfach gedacht, ich mache es mir so etwas einfach, sage ich mal. Ich nehme mir ein Thema vor, beziehungsweise ein Buch und mache einfach eine Predigtreihe daraus. Dann muss ich nicht jedes Mal, wenn ich gefragt werde, mir jedes Mal wieder Gedanken drum machen, sondern ich weiß, was jetzt drankommt, was nächstes Mal drankommt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ganz gut. Und ich habe mich fürs Matthäus-Evangelium entschieden, weil ich persönlich die Vorliebe habe, mich mit dem Reich Gottes zu beschäftigen. Das ist, würde ich sagen, meine Vorliebe, mit was ich mich, worüber ich am meisten die Schrift studiere, sage ich jetzt mal. Und da möchte ich jetzt einfach einen kleinen Einblick mal darüber geben, wie ich das verstehe, sage ich jetzt mal. Gleich vorab, man muss es nicht so verstehen wie ich. Ich weiß, da gibt es auch verschiedene Deutungen und Auslegungen, was das Reich Gottes betrifft. Ich bin aber der Meinung, oder ich bin überzeugt davon, dass das Reich Gottes tatsächlich nicht jenseitig ist, sondern tatsächlich irdisch ist. Und warum es ist, möchte ich mal kurz darlegen. Und da habe ich ja letzte Woche schon angefangen, die Frage zu stellen, wie die Jünger darauf denn kommen, untereinander zu streiten mit der Frage, wer ist denn der Größte im Reich Gottes? Woher kommt dieses Streitthema unter den Jüngern? Und ich finde, Matthäus ist da halt auch einfach geeignet, um dieses Thema anzugehen, denn er steigt direkt auch mit dem Thema auch ein. Im Vers 1 beginnt er gleich mit Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Ja, er beginnt gleich mit dem Geschlechtsregister und betont gleich mal zwei Namen. Erstmal den Namen Davids und den Namen Abraham. Und das ist auch kein Zufall. Das ist genauso gewollt von Matthäus, denn die Leser oder die Hörer dieser Ankündigung, die wussten dann ganz genau, worum es geht. Denn zu dieser Zeit, als Jesus dann eben geboren wurde, herrschten ganz bestimmte Bedingungen in Jerusalem. Und zwar war die Stimmung sehr geladen in Jerusalem zu der Zeit. Ja. Es gab verschiedene Erwartungen innerhalb Jerusalems, unter anderem die Pharisäer, die meinten, dass Gott in dieser Zeit handeln wird mit Gesetzen und Geboten wieder für Ordnung sorgen wird, sage ich jetzt mal. Die Sadduzäer, die haben gemeint, ja, Gott wird wieder seinen Tempel aufrichten, so wie es mal war, wie auch immer. Auch wenn er stand, muss ich auch gleich dazu sagen, auch wenn Jerusalem nach der Hinwegführung nach Babylon wieder gesammelt wurde nach Jerusalem, war die Grundüberzeugung der Juden damals, dass sie sich trotzdem im Exil befunden haben. Sie waren zwar im Land, aber sie waren nicht wirklich wohnhaft im Land in der Hinsicht, da sie ja unter römischer Besatzung waren und eben auch von religiösen Eliten auch beherrscht wurden, sage ich jetzt mal. Also sie waren zwar im Land, aber frei waren sie nicht. Und da eben gab es verschiedene Erwartungen, wie Gott seine Verheißungen wahrmachen will. Und nochmal da zurück, die Pharisäer dachten eben, durch die Gebote und die Gesetze wird Gott alles wiederherstellen. so wie es einmal verheißen war und auch war. Die Sadduzäer dachten sich, nee, vom Tempel her wird es ausgehen. Die Zeloten, die gab es auch, das waren die Rebellen, die wollten mit Gewalt sozusagen gegen Rom vorgehen. Genau. Und die Essener, die dachten sich, jetzt ist die Endzeit angebrochen und die Auferstehung der Gerechten und Ungerechten wird jetzt geschehen zu dieser Zeit. Und tatsächlich war das eine Zeit des Umbruchs und es kommt auch nicht von ungefähr, denn diese Erwartungen, die sind ja aus dem Alten Testament heraus oder sind verschuldet aufgrund der Verheißungen im Alten Testament. Und wie gesagt, es ist nicht, kein Zufall, dass ausgerechnet David und Abraham von Matthäus gleich am Anfang erwähnt wurden. Und da möchte ich kurz ein paar Verheißungen aus dem Alten Testament lesen, um vielleicht nochmal die Grunderwartung der Israeliten damals nochmal besser darzustellen. Da lese ich erstmal 2. Samuel, Kapitel 7, ab Vers 12 bis 16. Da wird nämlich dem David verheißen, dass seine Herrschaft auch ewiglich gelten wird und dass sie eben auch irdisch gesinnt sein wird, sag ich mal. Genau, ab Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinen Namen in ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkindern strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe. Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Das war erstmal die erste Verheißung. Dann gibt es noch zig weitere. Aber jetzt möchte ich erstmal nochmal zu Daniel gehen. Bei Samuel haben wir jetzt gelesen, dass das Königreich David eben zugesprochen wurde. Deswegen von Samen Davids. Und dass es tatsächlich irdischen Ursprungs ist, sei. Nicht Ursprungs, aber irdisch gesinnt ist, dass das Königreich auf der Erde aufgerichtet werden soll, ewiglich. Und dann lesen wir in Daniel, Kapitel 2, 44, nachdem Daniel den Traum von König Nebukadnezar gedeutet hat, eben den Abschluss. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Da sehen wir eben eine weitere Verheißung. Und ich würde auch sagen, wir sehen auch die Erfüllung zur Zeit Jesu. Denn Jesus kündigte selber an, dass das Gesetz und die Propheten bis Johannes weissagen. Das lesen wir in Matthäus 11, 13, dass die Verheißungen und Prophezeiungen sozusagen aus dem Alten Testament bis zu Johannes gehen. Und da werden sie in Erfüllung gehen. Dann kommen wir kurz zu Jeremia. Jeremia 23, 1 bis 8. Wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide verderben und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde an euch die Bosheit eurer Taten heimsuchen, spricht der Herr. Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Und ich werde sie wieder zu ihren Weideplätzen bringen, dass sie fruchtbar sein und sich mehren sollen. Und ich werde Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen. Sie werden sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken müssen. Auch soll keines vermisst werden, spricht der Herr. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird reich wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der den Samen des Hauses Israels aus dem Land des Nordens herausgeführt und wiedergebracht hat und aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Und sie sollen wohnen in ihrem Land. Und da sehen wir, dass das Königreich einerseits mit Herrschaft zu tun hat, ja, mit Recht und Gerechtigkeit, die von Gott ausgeht, aber auch mit Gericht über die Hirten, die die Schafe nicht geweidet haben. Und wir sehen halt auch eine Verheißung, und sie sollen wohnen in ihr Land. Die Verheißung ist in Erfüllung gegangen, aber sie waren nicht wirklich, sie waren noch nicht vollendet, die Heimführung sozusagen. Und das haben sie aber erwartet in dieser Zeit. Die haben erwartet, dass das geschehen wird, dass Gott dafür sorgen wird, dass Israel wieder frei wird. Und jetzt zu guter Letzt eben nochmal Jesaja, damit wir auch sicher sind, dass das auf Jesus hinweist. Jesaja 9, 5 bis 6, die bekannten Verse. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er gründe von festige mit nochmal von vorne. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Und genau da eben greift Matthäus ein und kommt mit dem Geschlechtsregister und sagt, Jesu Christi des Sohnes Davids. Und sagt damit, die Verheißungen, die dem Samen Davids zugesprochen wurden, die gehen in Erfüllung durch Jesus Christus. Wir haben aber auch den Sohn des Abrahams. Und das ist auch interessant, weil Abraham hat auch Verheißungen. Genesis oder 1. Mose 18, 18. In deinem Samen sollen alle Nationen gesegnet werden. Und das ist der Fokus erstmal für Matthäus, dass er sagt, hier, die Verheißungen, die treffen auf Jesus aufeinander. Jetzt ist die Zeit gekommen, nicht nur, dass sein Reich aufgerichtet wird, sondern, oder er möchte nicht nur sagen, hier, Jesus ist der, auf den die Verheißungen zutreffen, sondern auch die Zeit ist gekommen, dass diese Verheißungen in Erfüllung gehen. Und dann würde ich auch sagen, dass wir gleich in Vers 17 springen, denn da fasst Matthäus das Geschlechtsregister schön zusammen. So sind es nun von Abraham bis David insgesamt 14 Generationen. Ja, und das ist die Zeit, in der Israel seinen Aufstieg hatte. Aber dann eben auch, und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen. Und das war der Niedergang, der Abfall von Jerusalem, von Israel. Aber es gibt Hoffnung. Und von der Wegführung nach Babylon bis Christus 14 Generationen. Also von der Wegführung Babylons bis zur Wiederherstellung, der vollkommenen Wiederherstellung, vergehen wieder 14 Generationen und wir sind bei Christus. Und das ist das Thema, will ich sagen, in Matthäus Evangelium. Das Reich Gottes, das durch Jesus Christus tatsächlich auf Erden aufgerichtet wird. Und darauf liegt der Fokus. Und das lesen wir auch ja, ab Matthäus 21, eben, dass die Verheißungen auch gezielt auf Jesus Christus hindeuten, auch speziell die Verheißung von Jesaja. Oh, ich lese ab Vers 20. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in dir gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und ich glaube auch, dass hier speziell das Volk angesprochen wird, ist auch kein Zufall. Denn ich glaube eben, dass der Fokus im Matthäus-Evangelium tatsächlich das Volk Israel ist. Und wir lesen eben auch in Johannes-Evangelium zum Beispiel, dass Johannes auch predigte: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Aber ich denke, Matthäus legt speziell den Fokus auf Israel. Genau, ja, auch ab Vers 22. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Er spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und seinen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Und es deutet alles darauf hin, dass zu dieser Zeit diese Verheißungen in Erfüllung gehen. Jetzt haben wir erstmal den Grundstein gelegt für meine These sozusagen. Da möchte ich zwar auch weitergehen, aber das Kapitel 2 würde ich gerne noch ein anderes Thema widmen wollen. Und zwar das Thema Autorität. Wir haben vorher schon ein Lied gehört, das war ja ganz passend. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen. Aber im Endeffekt geht es darum, auch wenn wir es nicht verstehen, die Schrift hat recht, sozusagen. Und da bin ich auf jeden Fall dafür. Und ich finde, Kapitel 2 ist tatsächlich ein wunderbarer Test, um mal zu testen, worin die Autorität liegt bei jedem Einzelnen. Denn das Kapitel 2 von Matthäus und das Kapitel 2 von Lukas werden auch oft dafür verwendet von Kritikern, um aufzuzeigen, dass die Bibel widersprüchlich sei, dass sie deswegen nicht Gottes Wort sein kann und so weiter und so fort. Und wir kennen ja alle die Szenen, es war ja erst vor kurzem Weihnachten eben die Geburtsszene von Jesus Christus, wie er im Stall sitzt mit seinen Eltern, die drei heiligen Könige knien da, geben ihm die Gaben und die sitzen alle gemeinsam in der Krippe. Und tatsächlich, wenn ich die Weihnachtsszene, so wie sie eigentlich gang und gäbe ist, voraussetze, dann würde ich auch sagen, dass sich Matthäus 2 und Lukas 2 tatsächlich widersprechen würden. Denn so würde man die beiden Geschehnisse nicht in Einklang bringen können. Und jetzt ist die Frage, die sich vielleicht jeder stellen kann, muss, wie auch immer. Wenn man jetzt hier einen scheinbaren Widerspruch hat, wo liegt das Problem? Liegt das Problem an der Schrift? Oder liegt das Problem vielleicht an der Tradition, sage ich jetzt mal, oder einfach auch daran, dass ich es nicht verstehe. Und ich glaube, bei der Geburtsszene ist es tatsächlich so, dass diese typische Geburtsszene, die uns überliefert wird, das Problem ist. Denn ich kann ja mal kurz aufzeigen, was in Lukas 2 steht und was in Matthäus 2 steht, und dann muss man sich wirklich fragen, wie das in Einklang zu bringen ist. In Lukas 2 lesen wir zum Beispiel, Lukas 2, Vers 8 bis 20, dass Hirten auf dem Feld sind und von Engeln dann zur Krippe geleitet werden. Ab Vers 21 lesen wir, dass sie nach der Geburt am 8. Tag zur Beschneidung ging und ihm den Namen gegeben haben, Jesus. Im Vers 22 lesen wir, dass sie bei den Tagen der Reinigung, als die Tage der Reinigung vorbei waren, nach Jerusalem gezogen sind, Maria, Josef und Jesus. Und als alles vollendet war, zogen sie zurück nach Galiläa, zur Stadt Nazareth. Aber in Matthäus lesen wir zum Beispiel, dass die Weisen eben kamen, dass die Todesdrohung von Herodes angekündigt wurde und sie nach Ägypten geflohen sind. Aufgrund dieser Todesdrohung. Wie bringt man das in Einklang? Ich würde nämlich sagen, dass die Weisen gar nicht bei der Krippe waren, tatsächlich. Und das lesen wir auch, wenn man genau hinschaut, genau schon im ersten Vers des zweiten Kapitels. Da steht nämlich, als nun Jesus geboren war, in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Also wir lesen tatsächlich, als er bereits geboren war, sind sie erst zu Herodes gekommen, nach Jerusalem, und haben dann gefragt, wo ist denn der neugeborene König? Der war zu der Zeit schon geboren, das Christuskind. Wir wissen auch nicht, wie lange er schon auf der Welt war. Steht da nicht. Aber ich gehe davon aus, dass das schon etwas her ist. Und das würde auch ganz gut hier reinpassen. Denn wir lesen auch, als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs der geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Und da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Also der Stern war anscheinend schon auch eine Zeit lang erschienen. Und dann sandte er sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit ich komme und anbete. Ja, sie haben den Auftrag, nach Bethlehem zu gehen. Aber ich glaube, die sind da nie angekommen. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über den Ort stillstand, wo das Kind war. Und wir lesen nicht, dass es in Bethlehem war. Ich gehe davon aus, dass, wie es im Lukas-Evangelium steht, dass sie bereits schon wieder in Nazareth waren, in Galiläa. Denn der nächste Vers 11 ist da auch ein kleines Indiz dafür, oder ein kleiner Indiz. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Erstens Haus. Und wir lesen auch nichts von Josef. Der war wahrscheinlich am Arbeiten. Und wie schon bemerkt wurde, da steht Haus. Und wir kennen zwar unsere Krippenszenen, wir haben mit einem extra Stall für die Tiere, aber was dagegen sprechen würde, ist, oder warum Matthäus hier ein Haus hernimmt und es zu meiner These eigentlich zusprechen, ist, der Arnold G. Fruchtenbaum hat in seinem Buch Das Leben des Messias mal aufgezeigt, dass wir im Westen zwar für unsere Tiere, Nutztiere, extra Häuser bauen, aber das war oder ist in Jerusalem nicht der Fall. Sie haben keine extra Häuser oder Ställe unbedingt für die Tiere, sondern sie nutzten Höhlen, um ihre Tiere da unterzubringen. Das heißt, und was auch interessant ist, nur nebenbei, diese Höhlen wurden teilweise auch dafür verwendet, um Leichnamen darin zu balsamieren und einzuwickeln sozusagen. Das heißt, in jedem Stall oder in jeder Höhle waren auch Leinwände und so weiter für die Beerdigung sozusagen. Und das heißt, die Windel, in der Jesus eingewickelt wurde, waren höchstwahrscheinlich die Bandagen, die man für Leichnamen verwendet. Und das ist auch vielleicht sogar ein wunderbares Bild für die Bestimmung Jesus Christus, dass Jesus Christus gekommen ist oder geboren worden ist, um zu sterben. Und genau dieses Bild sehen wir auch in den Gaben der drei Weisen, wenn es überhaupt drei waren. Wir lesen auch nicht, dass es drei waren. Man geht davon aus, dass es drei sind, weil sie drei Gaben mitbringen. Aber ich glaube, mittlerweile sagt man auch, das waren wahrscheinlich Riesenkarawane, die dahin gezogen sind mit Kamelen und alles drum und dran. Eben, und als sie das Kind sahen, beteten sie es an und öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das sind eben Symbole für Gold für den König, Weihrauch für den Priester und Myrrhe tatsächlich ist es etwas, was man benutzt, um Toten einzubalsamieren. Da muss man sich wirklich auch eigentlich mal fragen, warum bringen sie einem Baby, einem frisch geborenen Baby, Myrrhe mit. Und da geht es halt darum, die Bestimmung Jesus Christus nochmal zu versinnbildlichen. Genau, und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Und als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Vers 16. Als sich nun Herodes von den Weisen mit Drogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter. Und dieses ist auch nochmal ein interessanter Hinweis. Wenn er gerade geboren wurde, Jesus, warum befiehlt Herodes, Kinder bis zu 2 Jahren umzubringen? Ich würde halt sagen, dass Jesus eben da schon kein Baby mehr war. Und dann macht das alles wieder mehr Sinn. Und eben als Herodes gestorben war, kamen sie wieder zurück nach Nazareth, nach Galiläa. Und dann sind wir wieder im Lukas-Evangelium Kapitel 2. Und ich denke, das sind keine widersprüchlichen Kapitel oder Geschehnisse, sondern sich zwei ergänzende Geschehnisse. Ich denke auch, das Kapitel 2 von Matthäus ist in Lukas 2, Vers 39 bis 40 einzuordnen, genau dazwischen. Denn in Lukas 2, Vers 39 lesen wir eben, als alles verendet war, zogen sie zurück nach Galiläa, zur Stadt Nazareth. Und in Vers 40 haben wir auf einmal einen Zeitsprung. Da sagt Lukas, das Kind wuchs heran und sie gingen alljährlich eben nach Jerusalem. Und ich glaube, genau in dieser Zwischenzeit kann man Matthäus 2 einordnen. Und so hat man eigentlich auch eine wunderbare Symbiose, ohne dass man sagen muss, die Bibel widerspricht sich. Es ist eher so, dass ich die Tradition da hinterfragen würde und nicht die Bibel. Und ich denke, das sollte bei uns allen so sein, sage ich mal. Beziehungsweise, habe ich ja gesagt, ist es ein guter Test, mal zu testen, wo bei einem eigentlich die Autorität liegt. Wenn jetzt irgendwelche Widersprüche auftauchen, woran liegt es? Wem gebe ich eher nach? Sage ich eher, ja, okay, die Schrift kann sich irren, die Schrift ist fehlbar. Oder gehe ich eher davon aus, dass menschliche Schlussfolgerungen fehlbar sind, auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die wandelbar sind, fehlbar sind und auch eben Auslegungen und Überzeugungen fehlbar sind. Und ich würde eben dazu neigen, dass das Einzige, was unfehlbar ist, wirklich das Wort Gottes ist. Meine Deutung ist fehlbar, meine Überzeugung ist fehlbar, die Traditionen sind fehlbar, meine Gefühle sind fehlbar, wissenschaftliche Erkenntnisse sind tatsächlich fehlbar. Es kann jederzeit sein, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse kommen, die alles, was wir bisher als gesichert ansehen, tatsächlich auch über den Haufen werfen. Es kann jederzeit sein, weil wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Wir wissen nicht, ob das, was wir nicht wissen, das widerlegt, was wir wissen. Meinen zu wissen. Und nochmal kurz da die Gegenüberstellung von Lukas 2 und Matthäus 2. In Lukas 2 lesen wir von Hirten, die bei der Geburt waren. In Matthäus 2 lesen wir von Weisen. In Lukas 2 lesen wir nichts von Weisen. In Lukas 2 eben lesen wir von der Krippe und von Josef. In Matthäus 2 lesen wir von einem Haus und nur von der Maria und dem Kind. In Lukas 2 wird Jesus beschnitten und gingen nach Jerusalem, aber in Matthäus 2 fliehen sie direkt, als sie die Warnungen des Herodes mitbekommen haben, nach Ägypten. Und das ist in meinen Augen nicht anders zu vereinbaren, indem man sagt, es ist alles zur gleichen Zeit geschehen. Aber wie ich auch gesagt habe, meine Deutung ist auch fehlerhaft. es kann jeder selber für sich entscheiden. Vielleicht gibt es auch wirklich nochmal eine andere Deutung, die das nochmal anders in Einklang bringt. Man muss nicht meiner Meinung sein, sage ich mal so, aber ich bin einfach überzeugt davon. Die Überzeugung wollte ich euch mitgeben. Und ich denke, man ist gut beraten, wenn man auch Paulus folgt, indem er sagt, prüfet alles und das Gute behaltet. Und ich denke, so kann man eigentlich am besten mit hunderten Sichtweisen eigentlich umgehen, weil ich denke, wenn wir alle mal das darlegen, was wir glauben oder von dem wir überzeugt sind, haben wir 100 verschiedene Überzeugungen. Und ich denke, am besten kann man da einfach umgehen, indem man sagt, ja, ich prüfe das, ich behalte das Gute und dann lässt man das auch so stehen, wie es ist. Es kann auch, darf auch so sein, ist kein Problem. Man muss nicht hundertprozentig einer Meinung sein. Und damit möchte ich auch schließen, mit auch einem Ausblick eben auf eventuell das nächste Mal, so Gott will, Kapitel 3 und 4 eventuell. Ab da wird es dann eigentlich recht spannend, weil da wird es dann nochmal deutlich, dass ich eben das Matthäus-Evangelium aus dieser Brille heraus lese und auslege und dann kann jeder das Gute behalten und trotzdem von seiner Überzeugung überzeugt sein, sozusagen, genau. Ich bedanke mich.